mit dem Klappstuhl an der Grenze. Die Zeiten, die waren doch eigentlich vorbei.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
War früher ein schönes Bildchen, ja, an Autobahnen und Zollstationen. Da saßen tausende Urlauber auf dem Weg nach Holland oder nach Österreich an der Grenze fest, standen im Stau, haben auf Abfertigung gewartet oder auch Kontrollen an der Grenze. Und weil es halt schnell langweilig wird im Auto, ne, hat man dann schon mal den Campingstuhl ausgepackt, sich so neben das Auto auf die Autobahn gesetzt und eine Runde Uno gekloppt oder Skat oder was man auch immer so gerne spielt, ne. Da sind manche von euch tatsächlich vielleicht noch mit ihrem Kombi reingeknallt in diese Staus. Manche können sich noch als Kind dran erinnern, hinten bei den Eltern auf der Rückbank. Und andere wie ich, die können sich das im Grunde gar nicht vorstellen, ne? Dass die Grenzen in Europa tatsächlich mal dicht waren. Dass wir uns so lange so vollkommen frei jetzt in Europa bewegen konnten, das hat mit dem Schengener Abkommen zu tun, das dieses Jahr 40 Jahre alt wird. Und wo das herkam und wer es sich hat einfallen lassen und warum Schengen heute wieder arg unter Druck steht, darum geht's heute in eine Stunde History. Schön, dass ihr dabei seid.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Du hast da ganz sicher gehockt und Skat gespielt oder
ja,
so.
Ja, ne? Und zwar hoch auf dem gelben Wagen.
Also, auch wenn es für uns heute sehr selbstverständlich ist, sich in Europa frei zu bewegen, ne? Eigentlich müssen wir uns vor Augen führen, dass das wirklich enorm ist. Das ist eine krasse Entscheidung, so vieler Nationalstaaten freien Verkehr ohne Grenzen zuzulassen. Wo gibt es das, Matthias? Überleg mal, wo gibt es das sonst auf der Welt?
Nirgendwo.
Wie bei uns eigentlich nirgendwo, ne? Und das hängt eben alles, Matthias, zusammen mit der Geschichte unserer Europäischen Union.
Genau, und die geht zurück auf das Jahr 1957. Damals nämlich wurde die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft mit den römischen Verträgen gegründet. Damals taten sich Deutschland, Frankreich, Italien und die Benelux-Staaten zu einer Wirtschaftsgemeinschaft zusammen. Aber die einzelnen Staaten, die blieben selbstständig und autonom. Es gab weiterhin nationale Währungen, eigene Gesetze und eben alles, was einen Staat so ausmacht. Mhm. Auf wirtschaftlichem Gebiet hat diese EWG einen Boom ausgelöst. Es gab keine gegenseitigen Zölle oder Handelsbeschränkungen mehr. Der Warenverkehr war nahezu uneingeschränkt. Aber es gab immer noch Kontrollen an den jeweiligen Grenzen. Gleichzeitig sollte es innerhalb der EWG für alle Bewohner Grundfreiheiten geben. Also auch die Freizügigkeit für Personen, denen dadurch ermöglicht werden sollte, in der EG zu wohnen und zu arbeiten, wo sie wollten. Und da waren Grenzkontrollen ein Hindernis.
Klar, wenn man überall wohnen und arbeiten will, wie man möchte, dann sind Grenzkontrollen eigentlich ein Paradox, ja, oder Unsinn. Welche Auswirkungen hatten diese Kontrollen? Wie muss man sich das damals vorstellen?
Ja, so ein bisschen hast du ja eben schon erzählt. Ich habe das tatsächlich wirklich mitgekriegt. Wer nach Holland, wie ich, sehr oft fahren wollte in den Urlaub, der musste an der Grenze schon mal 1 bis 2 Stunden Wartezeit einplanen. Es gab Passkontrollen, mitunter auch Pkw-Kontrollen, weil es eben unterschiedliche Bestimmungen über Einfuhr und Ausfuhr von Kaffee, von Zigaretten oder auch von Alkohol gab. Und die derartigen Reiseeinschränkungen gab es natürlich auch für den Berufsverkehr, also für Spedition, für Lebensmittellieferungen und andere Waren. All diese Autos wurden kontrolliert und das konnte dauern. Und all das kostete sehr viel Geld und vor allem auch sehr viel Zeit.
Also Geld und Zeit zu sparen, war natürlich nachvollziehbar, dass man irgendwann auf die Grenzen keinen Bock mehr hat. Aber was war denn dann tatsächlich der konkrete Auslöser, dass man am 14. Juni 1985, also vor 40 Jahren, dieses Schengener Abkommen unterzeichnet hat?
Naja, das Hauptanliegen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft war natürlich die Stärkung des europäischen Binnenmarktes. Das war ein Wachstumsmotor, der sorgte für sehr viel Wohlstand innerhalb der EG-Staaten. Und je offener der Binnenmarkt war, desto größer sollten eben auch diese Effekte sein. Also wurde darüber diskutiert, diese Kontrollen wegfallen zu lassen, an den Binnengrenzen ganz weg, währenddessen die Kontrollen an den Außengrenzen verbessert und verstärkt werden sollten.
Jetzt gibt es ja aber eine Kontinuität in unserer EWG oder EG oder EU, wie auch immer man das nennen möchte bei uns in Europa, nämlich, dass sich die einzelnen Staats- und Regierungschefs jetzt selten wirklich 100% alle einig sind. War auch bei Schengen so, oder?
Das war auch bei Schengen so. Manche Mitgliedstaaten sahen in der EG vor allem eine Wirtschaftsunion und sie plädierten für den Abbau von Handelshemmnissen. Das galt insbesondere für Großbritannien. Dass jede Form von europäischer Integration über eine Wirtschaftsunion hinaus strikt ablehnte. Nach jahrelanger Verhandlungen gab es kein vernünftiges Ergebnis und den Knoten zu einem Abkommen durchgeschlagen haben, der französische Staatspräsident François Mitterrand und der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl. Mhm. Am 13. Juli 1984 wurden die Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Frankreich aufgehoben. Wenig später traten dann Benelux-Staaten diesem Saarbrücker Abkommen bei und damit war dann der Startschuss für das circa ein Jahr später geschlossene Abkommen von Schengen gefallen.
Ja, und wie es sich dann mit diesem Schengener Abkommen lebte und was es tatsächlich verändert hat, das erzählt uns jetzt auch ein bisschen aus eigener Erfahrung für eine Stunde History Mathis Jungblut.
Schnell informiert und sicher unterwegs. Bayern 3 Verkehrsupdate.
Ich gebe zu, ich bekomme bei dieser Musik heute noch Schnappatmung. Verkehrsmeldung bei Bayern 3. Mit dem alten Saab meines Vaters 12 Stunden lang nach Kärnten fahren in Österreich und dann immer wieder die Frage, wie lange dauert's eigentlich an der Grenze?
Grüß Gott, Ausweis und Papiere bitte. Haben Sie was zu verzollen?
Wenn dann kurz vor Kufstein die Klappstühle rausgeholt wurden und man es sich in der Blockabfertigung auf dem glühend heißen Asphalt so richtig bequem gemacht hatte, da wusste man, yes, es sind Sommerferien. Doch irgendwann in einem Sommer gab es plötzlich freie Fahrt. Aber warum?
Wir springen in die 80er Jahre. Aufbruchstimmung in der EU. 1985 wird Jacques Delors der neue EU-Kommissionspräsident.
Nous voulons qu'à la fin de votre mandat.
Am Ende ihrer Amtszeit wollen wir, dass die Europäer, ihre Wähler, in der Lage sind, in ihrem täglichen Leben ein echtes, zusammenhängendes Europa zu spüren, in dem sie sich frei bewegen, sprechen, kommunizieren und handeln können.
Am 14. Juni 1985, einem Freitag, schreibt dann ein kleiner Luxemburger Weinort große europäische Geschichte.
Um das Ganze etwas symbolischer zu gestalten, nun wir ein nach Schengen. Schengen an der Mosel stößt sowohl an Frankreich wie an die Bundesrepublik.
Das ist Robert Goebbels, damals Luxemburger Staatssekretär. Er unterschreibt gemeinsam mit den Staatssekretären von Deutschland, Frankreich, Belgien und den Niederlanden das Schengener Abkommen an Bord des Ausflugsdampfers Prinzess Marie Astrid.
Doch dass dieser Tag und dieser Vertrag historisch sind, das bemerken vor Ort nur wenige. Nur ein paar Wanderer sind zufällig in der Nähe des Schiffes. Dass keiner der Staatschefs anwesend ist, spricht auch für sich.
Ich muss auch gestehen, dieses Schengen-Abkommen, niemand maßt dem eine große Bedeutung zu.
Über die Jahre wird dieses erste Vertragswerk immer wieder überarbeitet. Irgendwann steht da drin, keine Grenzkontrollen mehr, gemeinsame Visa- und Asylregeln, gemeinsame polizeiliche Zusammenarbeit.
Aber bis das Schengen-Abkommen dann wirklich in Kraft tritt, dauert es noch ein paar Jahre. Denn erst fällt die Mauer, dann bricht die Sowjetunion auseinander. Die Verträge müssen immer wieder überarbeitet werden, bis zum 26. März 1995.
0 Uhr in der vergangenen Nacht geschehen ist, ein Meilenstein auf dem Weg zu einem vereinten Europa. Tatsächlich aber rücken erst einmal nur die Bürger der 7 Schengen-Staaten enger zusammen.
Belgien, Niederlande, Luxemburg, Frankreich, Portugal, Spanien und Deutschland sind das erstmal nur. Zwischen diesen Ländern werden am 26. März 1995 die Grenzkontrollen abgeschafft. Also 10 Jahre, nachdem das Abkommen auf der Mosel unterschrieben wurde.
Die Grenzkontrollen fallen weg, zum Beispiel auf der Autobahn Richtung Holland, aber auch an den Flughäfen bei Reisen Richtung Spanien oder Frankreich, wie hier am Airport Tegel in Berlin.
Schengener Abkommen, sagt Ihnen der Begriff was?
Bedauerlicherweise nicht.
Das gilt seit heute Nacht.
Ich zum ersten Mal.
Eigentlich sollen es keine Grenzkontrollen mehr geben, soweit ich weiß, aber viel mehr weiß ich auch nicht.
Und obwohl es offenbar nicht jeder in Deutschland sofort mitbekommen hat, dieser Tag ist ein Meilenstein. 1998 fallen dann auch die Kontrollen nach Italien und Österreich weg. Nach und nach kommen auch Griechenland und die skandinavischen Länder dazu. Heute gehören insgesamt 27 Länder zum Schengen-Raum, sogar Länder, die nicht in der EU sind, wie die Schweiz oder Norwegen.
Und dann musste Mathis auch nicht mehr mit Klappstuhl vor der Zollabfertigung hocken und auf seinen Vater warten. Mathis Jungblut für eine Stunde History zur langen Genese des Schengen-Abkommens. Wir haben es ja hier wirklich, muss man sagen, auch mit einem feinen Stück Vertragswerk zu tun, ne? Ein internationaler Vertrag zwischen diversen Staaten, die in diversesten Verhältnissen zueinander stehen. Und das ist doch auf jeden Fall nochmal ein Fall für einen Juristen. Grüß dich, Max.
Ja, hallo.
Max Bauer, nämlich aus unserer ARD-Rechtsredaktion, ist heute mit dabei. Max, erklär uns doch nochmal für alle Nicht-Juristen, was da eigentlich genau drinsteht in diesem Schengener Abkommen und was es eigentlich genau regelt.
Also die Regelungen und vor allem die Regelungsidee, die versteht man wirklich am besten aus der Geschichte. Man muss sich mal zurückversetzen in das Jahr eben 1985, das waren die 80er Jahre. Da gab es eine Phase einer sehr engen deutsch-französischen Zusammenarbeit. Das war die Zeit von François Mitterrand und Helmut Kohl. Und die historische Grundidee ist einfach, kann man ganz platt sagen, offene Grenzen in Europa und ein gemeinsames Regeln auch der Grenzen. Also dieses Schengen-Abkommen, das hat im Grunde zwei Säulen. Einmal, dass es eben in Europa, also nach innen sozusagen, keine Grenzkontrollen geben darf mehr. Mhm. Und dann, dass nach außen eben gemeinsam geregelt wird, alles, was mit Grenzen eben nach außen zu tun hat. Also man könnte sagen, Freiheit nach innen und gemeinsame Grenzpolitik nach außen. Und das ergibt sich auch ganz gut, wenn man mal in die rechtlichen Regelungen reinschaut, die ja heute im europäischen Primärrecht, also in den europäischen Verträgen drinstehen. Und da fordert eben der Unionsvertrag, fordert darin eben, dass die Union einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts bildet, dass die Binnengrenzen nicht mehr kontrolliert werden sollen, dass es aber eine gemeinsame Politik geben soll im Bereich Asyleinwanderung und auch im Bereich Kontrollen an den Außengrenzen und dass man generell enger zusammenarbeiten will bei allem, was eben Kriminalität angeht, was vor allem Kriminalität angeht, die über Grenzen hinausgeht, bei Justiz, bei Polizei, da soll es eine bessere Zusammenarbeit geben. Und wenn man genau ganz konkret schaut, was bedeutet jetzt sozusagen inhaltlich das für die Europäer, das sind vor allem diese drei großen Punkte. Keine Kontrollen an den Binnengrenzen. Es gibt weiter eine Passpflicht, das heißt, ich muss den Pass dabei haben oder eben das Ausweisdokument, den Personalausweis. Aber es wird eben in der Regel nicht kontrolliert. Aber es gibt eben gemeinsame Kontrollen an der Außengrenze und auch so ein gemeinsames Visumsystem. Das heißt, in ganz Europa gibt es eine einheitliche Regelung von denen, die von außen, also von Drittstaaten nach Europa reinkommen wollen. Da gibt es eben ein gemeinsames Visumsystem, das sogenannte Schengen-Visum. Und dann kommt noch dazu eben die Zusammenarbeit von Polizei und Justiz und auch ganz wichtig, ein gemeinsames Schengen-Informationssystem. Da werden von europäischen Sicherheitsbehörden der Mitgliedstaaten, aber auch der europäischen Ebene, also Europol, Eurojust und Frontex, eben gemeinsam Informationen gesammelt und auch weitergegeben. Das ist so im Grunde das, was inhaltlich in Schengen drinsteht.
Da steht offensichtlich auch eine ganze Menge drin, kann man mal festhalten. Aber nochmal unter diesen beiden großen Prämissen zusammengefasst, eigentlich Freiheit nach innen und Sicherheit nach außen. Nach außen schauen wir gleich, Max, lass uns mal kurz innen bleiben. Ich fand vorhin einige der Zeitzeugen, die wir gehört haben, aus den 80ern und 90ern ziemlich lustig, weil im Grunde wurde deren Leben damals richtig umgekrempelt. Ja? Also diese Freizügigkeit in vielen europäischen Staaten, sich wirklich so frei bewegen zu können, eigentlich der Wahnsinn. Aber viele hatten es gar nicht so richtig mitgekriegt, standen da am Flughafen und so, ach so, das darf ich jetzt, ist ja der Wahnsinn. Also war das damals so ein Slowburner, dieses Schengener Abkommen? Hat man das vielleicht im ersten Moment gar nicht richtig geschnallt, was da passiert?
Ja, ich glaube, es war vor allem wichtig für die Leute, die eben viel über Grenzen hinweg unterwegs waren. Und es hat ja auch ein bisschen gedauert, bis es wirklich Realität wurde. Also der Startschuss war eben Mitte der 80er Jahre, 85. Da war das eine Sache zwischen Deutschland und Frankreich vor allem und den Benelux-Staaten. Und dann in Kraft getreten ist das Ganze und wirklich wirksam geworden erst 1995 mit dem sogenannten Schengen-Durchführungsabkommen. Und das war dann Frankreich, Deutschland, Belgien, Niederlande, Luxemburg und auch schon Spanien und Portugal waren eben dabei. Und es ist auch ganz wichtig, dass man eigentlich versteht, dass dieses Schengen-System erstmal entstanden ist als ein völkerrechtlicher Vertrag, also wirklich nur innerhalb von diesen 5 Staaten beziehungsweise 7 Staaten. Und dann wurde es aber Ende der 90er Jahre wirklich zu einem Teil von Europa, auch von dem Europarechtssystem, muss man sagen, mit dem Vertrag von Amsterdam. Und damit war wirklich dieses Schengen-System, diese ganze Grundidee, offene Grenzen in Europa, nicht nur eine Sache, wo einige vorgeprescht sind, die sozusagen mehr Europa wollten damals, sondern es war eine Frage von ganz Europa. Und automatisch wurde sozusagen jede Erweiterungsrunde und alle Staaten, die noch dazu kamen zur Europäischen Union, waren dann automatisch eben auch Teil dieses Schengen-Raums mit dieser Grundidee eben. Keine Binnenkontrollen und nach außen eine gemeinsame Politik.
Du sagst ja sogar, Max, dass Schengen so etwas wie eines der Grundgesetze der EU sei. Kannst du das mal erklären?
Ja, das muss man wirklich sagen. Also wenn wir ganz weit zurückgehen, als wirklich Europa im Grunde nach dem Zweiten Weltkrieg als Idee und auch als Institutionengebilde gegründet wurde, da war ja diese Grundidee, okay, wir schließen uns zusammen auf einem ganz wichtigen Feld, Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, gemeinsames Wirtschaften, gemeinschaftes Produzieren, gemeinschaftliches Handeln auch, damit sozusagen diese Staaten Europas untereinander nie wieder Krieg führen. Und da gab es dann eben dieses Grundsystem, man hat Grundfreiheiten formuliert im Europarecht. Das waren die grundlegenden Freiheiten eben von Waren, von Dienstleistungen, auch von Kapitalverkehr, von Arbeitnehmern natürlich. Und diese Grundfreiheiten sollten sozusagen die Basis sein. Das heißt, man kann sagen, Europa hat eigentlich eine wirtschaftliche Basis als Verfassung. Und dann kam eben obendrauf Schengen. Und Schengen ist natürlich so eine Idee, die jedem sofort eingängig ist, dass dieses Grundprinzip Grenzen, das ist ja so ein Feld, wo der Nationalstaat sich wirklich entwickelt hat, wo man sagen kann, nationale Souveränität, das ist die Souveränität über Grenzen. Und auf diesem Gebiet wurde das aufgebrochen. Und man hat eben der Idee Raum gegeben, nein, wir müssen sozusagen nicht darauf beharren als Nationalstaaten, dass wir vollkommen Souveränität über unsere Grenzen haben. Nein, wir können sozusagen gemeinsam eine Politik machen, die die Grenzen betrifft. Und das ist eigentlich im Grunde schon so eine Grundidee gewesen, die sehr gut passt zu dieser wirtschaftlichen Konzeption Europas. Und deshalb auf jeden Fall muss man sagen, dass das Schengen-Abkommen und die Schengen-Regeln zu den Grundideen und damit auch zu dem gehört, was man Verfassung Europas nennen könnte.
Plötzlich hatte man aber eben auch diese gemeinsame, sehr, sehr große Außengrenze einer gesamten Europäischen Union oder zumindest eines gesamten Schengen-Raums dann zunächst mal. Die Idee ja, diesen dann auch gemeinsam zu schützen und diese Außengrenzen gemeinsam zu schützen. Mhm. Wie hat sich das denn so entwickelt über die Jahre?
Ja, das ist wirklich sozusagen das Pendant. Keine Kontrollen nach innen, Freiheit, freie Bewegungsfreiheit nach innen, aber eine gemeinsame Politik nach außen. Und gemeinsame Politik nach außen heißt vor allem, dass man eben ein gemeinsames Visumsystem hat. Das heißt, man legt gemeinsam fest in Europa, wer bekommt ein Visum, wer muss kein Visum haben, wer ist visumsfrei, wie werden die Visa vergeben, dass jemand, der ein Visum bekommt, ein Schengen-Visum eben im gesamten Schengen-Raum sich dann auch frei bewegen kann für eine gewisse Zeit. Das ist das eine. Das zweite ist, dass man gemeinsam die Außengrenzen kontrolliert. Das heißt, dass man sagt, man hat eben die Souveränität, die nationalstaatliche Souveränität aufgegeben über die eigenen Grenzen, aber dafür gewinnt man eigentlich was hinzu, nämlich eine gemeinsame politische Gestaltung der Kontrolle an den Außengrenzen. Erleben wir ja auch mittlerweile ganz aktuell, ganz wichtig, das Dublin-System ist in aller Munde, ist ein gemeinsames europäisches System. Das GEAS, die gemeinsame europäische Asylpolitik, die im letzten Jahr erst nochmal neu reformiert wurde, nach langen Jahren von Verhandlungen, ist ein gemeinsames sozusagen Rechtssystem, wo man regelt, wer und wie, wer Asyl bekommt und wie man Asyl bekommt in Europa. Und dann ganz wichtig eben auch noch eben dieser Schengen-Grenzkodex, dieses Schengen-Informationssystem, die gemeinsame Zusammenarbeit bei allen Fragen der grenzüberschreitenden Kriminalität. Damit ist sozusagen Schengen eben ganz wesentlich auch ein Rechtsraum, auch ein Rechtssystem, was Europa und Europapolitik und alles mit den Grenzen nach außen zu tun hat, eben regelt. Das ist ganz wichtig. Führt natürlich auf der Rückseite auch ein bisschen dazu, dass man da immer diese Spannungslage hat, ne? Die Freiheit nach innen und nach außen, und das ist ja die Kritik von vielen, die Festung Europa. Und das kann man in den letzten Jahren ja wirklich beobachten, dass Europa sich immer mehr abschottet und da auch ja fragwürdige Praktiken teilweise hat, teilweise mit Autokratien zusammenarbeitet, Tunesien, Libyen, und da vielleicht den eigenen Menschenrechtsstandards dann nicht ganz so gerecht wird. Also auch diese Spannung steckt natürlich drin, wenn man eben gemeinsam europäische Politik macht und dann natürlich auch mit allen Problemen konfrontiert sind, die an den Außengrenzen sozusagen lauern und wo die internationale Politik ganz eine große Rolle spielt und eben auch Menschenrechte.
Und gleichzeitig reicht es manchen noch nicht, was von der Europäischen Union an den Außengrenzen gemacht wird, sodass eben auch wieder an den eigenen innereuropäischen Grenzen kontrolliert wird. Das haben Dänemark und Frankreich schon gemacht, und zuletzt hat es eben Deutschland auch sehr intensiv wieder getan. Ist das überhaupt mit Schengen vereinbar?
Ja, bei dem, was eben ganz konkret jetzt gemacht wird, in Deutschland ja schon seit Jahren, seit 2015 teilweise, jetzt an allen Außengrenzen bisher, also einmal die Kontrollen und dann jetzt auch nach der neuen Bundesregierung die Zurückweisung, da sind sich alle Europarechtler oder sehr viele Europarechtler, muss man sagen, wirklich einig, dass das eigentlich nicht geht. Also vom Grundsatz her geht's schon. Man muss schon sagen, Schengen kennt auch Ausnahmen, denn wenn man sagt, Grenzen sind halt so ein Bereich, wo die Nationalstaaten wirklich eigentlich das letzte Wort haben wollen, und wenn man das nach Europa gibt, dann muss es eigentlich auch Ausnahmen geben. Das heißt, jeder europäische Staat muss eigentlich die Chance haben, in Ausnahmesituationen, wenn eben öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet ist, auch wieder Ausnahmen zu machen und doch Kontrollen einzuführen. Da war aber ursprünglich dran gedacht, bei Großereignissen, bei irgendwelchen NATO-Gipfeln, bei irgendwelchen Fußball-Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, dass man da eben im Sinne der öffentlichen Sicherheit dann doch wieder mehr kontrolliert. Das war die Grundidee, diese Ausnahmemöglichkeiten gibt es. Die sind aber zeitlich sehr eng begrenzt. Nach der neuesten Reform im letzten Jahr geht es maximal 3 2 Jahre und eigentlich auch nur, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen. Und das muss eigentlich auch immer abgesprochen sein mit den anderen europäischen Staaten, die betroffen sind von solchen Kontrollen. Und außerdem fordert da auch der Europäische Gerichtshof eine Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahmen. Das heißt, die Freiheit nach innen, keine Kontrollen, ist immer die Regel und die Ausnahmen müssen sehr gut begründet werden. Und wenn man das jetzt so macht, ohne im Grunde Absprache mit den europäischen Nachbarn, es gibt ja auch schon Widerspruch von Österreich, von Polen und auch sozusagen diese Verhältnismäßigkeit nicht wahrt, dann ist das eigentlich mit Europarecht nicht vereinbar. Und das ist ja auch ein bisschen bitter, muss man sagen, zum 30. Jubiläum des Schengen-Abkommens, dass da einzelne große Mitgliedstaaten wie Deutschland jetzt einfach auf die nationalstaatliche Karte setzen, sehr einseitig sozusagen das Europarecht biegen und sogar brechen, wie viele sagen, und damit eigentlich ja im Grunde von diesem Geist der europäischen Zusammenarbeit auch ein bisschen abgehen. Weil man hat ja ursprünglich gesagt, Schengen hat sich entwickelt von einem völkerrechtlichen Vertrag zu einer Sache des Europarechts. Beim Völkerrecht ist es so, Staaten setzen sich zusammen, gehen an einen Tisch, machen vielleicht auch Machtspielchen und regeln was. Das ist in Europa ja gerade nicht so. Man hat Institutionen geschaffen, wo es feste Verfahren gibt, demokratische Verfahren, Gesetzgebungsverfahren, wo immer ganz klar ist, wir sprechen uns erst ab und dann handeln wir. Jetzt handelt man eben, versucht, dass irgendwelche Folgen daraus entstehen, dass die anderen Staaten vielleicht nachziehen, dass sie unter Druck gesetzt werden und guck mal, was passiert. Dieser Eindruck drängt sich mir zumindest auf bei der gegenwärtigen deutschen Politik. Und das ja widerspricht eigentlich so ein bisschen der Art und Weise, wie Europa gebaut ist und wie auch das Schengen-Abkommen gebaut ist.
Sagt Max Bauer aus unserer ARD-Rechtsredaktion hier bei uns in 1 Stunde History. Danke fürs Gespräch, Max.
Ja, sehr gerne.
Also Max nennt Schengen tatsächlich eines der Grundgesetze der Europäischen Union. Das ist natürlich schon mal eine starke Ansage. Matthias, ist Schengen tatsächlich so einer der europäischen Meilensteine?
Also ohne Zweifel sahen die Befürworter das genauso. Denn dadurch war ja das Versprechen auf Freizügigkeit für alle Bürger in Europa zumindest ein Stück weit eingelöst. Nun rollten die Lkw mit Waren ungehindert quer durch Europa. Urlauber mussten nicht mehr stundenlang an Grenzen warten, ich natürlich auch nicht. Und hoffen, dass die Grenzbeamten gute Laune hatten und ihr Auto eben nicht auf den Kopf gestellt wurde. Insofern war das tatsächlich eine große Erleichterung und natürlich auch eine Verbesserung.
So sahen es die Befürworter. Wir haben ja vorhin schon so über die Uneinigkeiten in Europa hier und da auch schon gesprochen. Matthias, also es gab auch Kritik an den Bestimmungen des Abkommens.
Aber hallo, da war zum einen die Aufgabe nationaler Souveränitätsrechte. Durch das Abkommen konnten nämlich Grenzkontrollen nur noch in Ausnahmefällen und zeitlich begrenzt wegen einer, Zitat, schwerwiegenden Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder inneren Sicherheit wieder eingeführt werden. Durch steigende Flüchtlingszahlen und den damit verbundenen Problemen ist die Frage der illegalen Grenzübertritte immer drängender geworden und die EU, das muss man wissen, hat viele tausend Kilometer Außengrenzen und die sind schwer so zu sichern, dass niemand illegal einreist.
Ja, und die zu sichern, diese 1000 Kilometer von europäischen Außengrenzen, ist mindestens schwierig, eventuell unmöglich. Und deshalb machen es jetzt am Ende doch wieder einige auf eigene Rechnung hier in Europa, die Grenzsicherung. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, egal ob Frankreich, Dänemark oder eben auch Deutschland. An vielen Stellen in Europa werden auch die europäischen Binnengrenzen wieder kontrolliert. Und wie gerade auch schon mal gesagt, bei uns ist jetzt die Regierung Merz auch nicht die erste Bundesregierung, die das tut oder getan hat. Wollen wir nochmal besprechen mit Sebastian Fiedler. Er ist für die SPD Abgeordneter im Bundestag. Er ist ausgebildeter Kriminalbeamter und war lange Jahre Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Hallo, Herr Fiedler.
Hallo, ich grüße Sie.
Zuallererst wäre doch mal eine sehr wichtige Frage, Herr Fiedler, ob das überhaupt was bringt. Ja, also durch Grenzkontrollen will man Zuwanderung begrenzen, man will Kriminelle und Terroristen erwischen und Schlepper- und Schleuserbanden auffliegen lassen. Was sagt da der Kriminalbeamte in Ihnen? Funktioniert das so überhaupt?
Das kann man ganz kurz beantworten. Auf jeden Fall. Es gibt ja regelmäßige Berichte des Präsidenten der Bundespolizei, die er im Innenausschuss abgibt. Das hat er schon in der letzten Legislaturperiode getan, nachdem wir ja schon im September letzten Jahres auf Anordnung von Innenministerin Faeser begonnen haben, die Binnengrenzkontrollen wieder aufleben zu lassen. Und dann gab es immer wieder Berichte, nicht nur über diejenigen, die da zurückgewiesen worden sind. Das ist nochmal so ein extra Kapitel. Also das ist eine andere Gruppe als die, die jetzt noch zusätzlich zurückgewiesen werden. Aber wie sich die Zahlen entwickelt haben, welche offenen Haftbefehle vollstreckt werden konnten, wie viel Menschen mit Verdacht auf Schleusung dort angetroffen worden sind und Strafverfahren eingeleitet worden sind. Also dass so etwas bringt, sollte außer Frage stehen. Es ist eher immer die Frage, ob der Aufwand angemessen ist. Und ich habe immer etwas despektierlich an diesen Stellen erwähnt. Man muss immer auch berücksichtigen, dass das natürlich Kontrolleffekte sind. Und man könnte das jetzt etwas überspitzt formulieren und ich bitte das auch so zu verstehen. Mhm. Wenn man jetzt an den Ausgangsstraßen von Köln, Frankfurt, Düsseldorf oder Hamburg regelmäßig Kontrollen durchführen würde, dann wäre das auch so, dass da viele Menschen mit offenen Haftbefehlen ins Netz gehen würden und andere Kriminelle aufgegriffen worden sind. Also es ist auch der Kontrolle an sich geschuldet und nicht zwingend ausschließlich diesem Grenzregime.
Mhm. Wer mehr kontrolliert, findet mehr, könnte man vielleicht zusammenfassen.
Genau. Mhm. Genau.
Und gleichzeitig, Sie haben ja die Verhältnismäßigkeit schon angesprochen, das erscheint alles ziemlich kompliziert. Wenn wir knapp 4000 Kilometer Grenze haben, also wir haben 4000 Kilometer deutsche Grenzen zu unseren Nachbarn und die Bundespolizei, die haben Sie ja auch schon erwähnt, die klagt ziemlich heftig über diesen Einsatz, den sie da zu leisten hat.
Das ist so, ja. Also das kann man nicht in Abrede stellen. Um das ein bisschen so ins Verhältnis zu setzen, wir hatten zur Zeit der Europameisterschaft 22.000 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz und da war allen klar, das ist unmöglich, das weiterhin zu leisten. Da spielte aber natürlich auch der Umstand eine Rolle, dass wir dieses große Ereignis hatten und es auch um potenzielle Gewalttäter im Bereich des Sports gegangen ist, die da nicht reingelassen werden sollten. Dann haben wir seit September über den Daumen in etwa 11.000 eingesetzt und sind jetzt, hat Minister Dobrindt das wieder auf 14.000 hochgeschraubt, diese verstärkten Grenzkontrollen. Das ist eine deutliche Belastung der Bundespolizei. Darauf weist unter anderem die Gewerkschaft der Polizei auch regelmäßig hin, weil das mit Überstunden verbunden ist, weil es damit verbunden ist, dass diejenigen, die das jetzt zusätzlich machen, ja vorher auch schon einen Job hatten und da auch wichtig waren an den Stellen, an denen sie gearbeitet hatten, zum Beispiel an unseren Bahnhöfen. Mhm. Also deswegen ist auch allen klar, dass es sich um temporäre Maßnahmen handelt, die hier durchgeführt werden. Und das kann nicht auf Dauer so bleiben.
Sie haben diesen etwas neuen Wind unterm neuen Bundesinnenminister Dobrindt vorhin schon selber angesprochen, Herr Fiele. Es geht jetzt neben den Kontrollen eben auch um Zurückweisungen, und zwar um Zurückweisungen trotz Asylgesuchs. So, und da gab es jetzt nach den ersten 4 Wochen unter Dobrindt so ein erstes kleines Zwischenfazit. 160 Menschen, die da sozusagen obendrauf zusätzlich zurückgewiesen worden sind. Und in einem Fall, das war ja nun auch sehr medienwirksam, das Ganze, wurde die Sache direkt auch von einem Berliner Gericht kassiert. Ist das die angekündigte Asylwende?
Das weiß ich nicht. Also mit dem Begriff gehe ich nicht so hausieren. Das müssen Sie Minister Dobrindt fragen. Mhm. Es ist jedenfalls das, was er in die Wege geleitet hat, um den Text aus dem Koalitionsvertrag umzusetzen, bei dem diejenigen, die für die SPD damit verhandelt haben, bei jeder Gelegenheit darauf hingewiesen haben, dass da rechtliche Zweifel bestehen und dass selbstverständlich ungeachtet des Textes des Vertrages, des Koalitionsvertrages, natürlich Europarecht einzuhalten ist und deutsches Recht natürlich auch. Also das steht ja über dem. Mhm. Und das, was Sie schon angesprochen haben im Hinblick auf die Polizei selber, ist es eben so, dass auch innerhalb der Bundespolizei dort Zweifel aufgekommen sind nach diesem Berliner Richterspruch. Die muss der Innenminister jetzt ausräumen, weil ich bei jeder Gelegenheit formuliert habe, dass es der Anspruch dieser Regierung sein muss, dass die Polizistinnen und Polizisten mit Rechtssicherheit ihren Job durchführen können. Und da muss ich sagen, das ist im Moment eben leider Gottes nicht der Fall.
Das Recht ist das eine. Man kann vielleicht aber auch über so eine Art Vision sprechen. Also eine tatsächlich lange gelebte Vision von einem grenzenlosen Europa. Wir sprechen ja heute über 40 Jahre Schengen-Abkommen, Herr Fiedler, diese Vision eines grenzenlosen Europas, wie sehr kratzen wir an der, wenn wir solche Kontrollen durchführen?
Ich teile diese Vision und habe deswegen auch riesengroße Bauchschmerzen schon seit dem letzten September und lege deswegen Wert darauf, das haben Sie gerade schon rausgehört, dass es sich um temporäre Maßnahmen handeln muss. Das darf meines Erachtens nicht anders sein. Ich formuliere immer den Übersatz und will den auch anschließend erklären, dass Europa und die Europäische Union nicht das Problem ist, sondern die Lösung sein muss. Und das bedeutet, für mich ist es viel attraktiver, wenn wir gemeinsam mit unseren europäischen Partnern entsprechende Maßnahmen durchsetzen und das nicht einzeln tun. Und das wichtigste Ziel ist, dass wir das, was in Europa jetzt erstmals verabredet worden ist, dieses gemeinsame europäische Asylsystem, so schnell wie möglich umgesetzt wird. Und das bedeutet für mich zugleich, dass wir die europäischen Außengrenzen tatsächlich besser sichern müssen. Das ist derzeit nicht der Fall. Das kann man an einem einfachen Beispiel erklären, dass das nicht nur so dahingesagt ist, sondern ein großer Teil derjenigen, die jetzt an unseren Binnengrenzen, also in europäischen Binnengrenzen, an den deutschen Außengrenzen festgestellt werden, und entweder Asyl begehren oder auf jeden Fall hier ankommen, die sind noch nicht in diesem Datensystem eingetragen, das eigentlich so sein müsste. Das heißt, jeder ist ja irgendwo an unseren europäischen Außengrenzen schon angekommen. Und unsere europäischen Mitgliedstaaten an den Außengrenzen müssten dann in dieses Eurodac-System diejenigen eintragen. Und ein großer Teil kommt hier an, ist aber nicht eingetragen. So, das heißt im Ergebnis, dass da irgendwie an den Außengrenzen natürlich nicht alles funktioniert. So. Und deswegen gehört eine Agentur, eine europäische Agentur mit in die Debatte und viel stärker als bisher. Wir müssen uns über die Rolle, die Ausstattung, die Möglichkeiten von Frontex viel intensiver austauschen.
Frontex, die Grenzschutzorganisation der Europäischen
Union. Unsere Grenzschutzagentur. Ja. Und wenn ich sage, Europa ist das Problem, dann muss man den Menschen erklären, das sind echte Europapolizisten, die da für uns arbeiten. Das sind richtig normal bewaffnete Polizisten mit einer Uniform, die die Europaflagge auf ihrem Arm tragen, damit man das so bildlich vor Augen hat. Das ist eine riesengroße Errungenschaft. Und nach diesen Skandalen, die es vor vielen Jahren mal gegeben hat, gibt es schon längst eine neue Leitungsebene bei Frontex, also das heißt, die wirklich darauf achten, dass sie auch menschenrechtskonform arbeiten und die unterstützen die Mitgliedstaaten an den Außengrenzen. Und da brauchen wir mehr von und wir müssen auch das Mandat von Frontex so ausstatten, dass sie auch an allen Außengrenzen entsprechend arbeiten dürfen. Das ist ein Mosaikstein von vielen, was mir in der Debatte noch ein bisschen zu kurz kommt.
Den verstehe ich auch gut, Herr Fiedler. Im Grunde war auch Teil von Schengen, ja, wir geben unsere Binnengrenzen auf, um gemeinsam die Außengrenzen besser zu sichern. Das war auch Teil der
so
Idee.
Das.
Nur,
so ist das.
Deutschland, habe ich vorhin gesagt, Herr Fiedler, hat 4.000 Kilometer Außengrenzen. Die EU hat 14.000. Kann man die ernsthaft sichern und Migration begrenzen?
Zur Migrationsbegrenzung.
Wenn man das überhaupt
Haufen
möchte, ist natürlich auch nochmal ein Punkt. Aber gut, gehen wir davon aus, dass es einen großen Teil der Bevölkerung gibt, der es will. Oder steuern,
Wir wollen steuern, weil wir wünschen ja auch viel Migration nach Deutschland, damit das hier nicht unter den Tisch fällt. Ja? Also wir brauchen jedes Jahr 400.000 Arbeitskräfte zusätzlich. So. Also das haben wir jetzt nicht besprochen, sondern nur immer diesen einen Teil diskutiert. Wir müssen es eben besser organisieren an den Außengrenzen. Und ich habe jetzt deswegen gesagt, bei all diesen Fragen spielen Migrationsabkommen nochmal eine ganz große Rolle und viele andere Dinge. Und wir reden immer nur über Bausteine, Mosaiksteine. Aber auch bei dem Außengrenzenschutz geht es immer natürlich darum, so gut wie möglich. Also niemand hat so Trumpsche Ideen und will irgendwelche Zäune und Wälle oder so etwas bauen. Aber dass wir das so gut wie möglich organisieren können, sollte schon der Anspruch sein. Und Sie haben das richtig formuliert. Das ist genau die Idee von Schengen, dass wir an den Außengrenzen, ich will fast sagen, ganz normal natürlich unsere europäischen Grenzen schützen. Und dazu gehört auch, dass wir wissen, wer zu uns kommt. Das ist ja ein ganz normal formulierter Anspruch. Das halte ich für völlig normal. Wir müssen wissen, wer nach Europa reinkommt. Und dann müssen wir Zuständigkeitsfragen besser organisieren. Jetzt haben wir das mit so einem Dublin-Verfahren gemacht. Klappt nicht richtig, ja, aber richtig ist es. Wir müssen dann uns miteinander verabreden, wer macht jetzt was in einem solchen Verfahren. Aber bezogen auf die Außengrenzen, das war ja Ihre Eingangsfrage, geht das besser, als das jetzt der Fall ist? Daran habe ich überhaupt gar keinen Zweifel.
Bundestagsabgeordneter und Kriminalbeamter Sebastian Fiedler bei uns in einer Stunde History. Herr Fiedler, danke schön.
Super gerne.
Jetzt haben wir eben viel über Migration gesprochen. Aber ich glaube, man muss sich noch mal vor Augen führen, dass in den 80ern die Themenlage ein bisschen anders war. Ne? In den 80ern, als Schengen entwickelt wurde, da war nicht Migration das bestimmende Thema, sondern eben Handel, freier Handel und freies Wirtschaften. Und ihr wisst, ja, Deutschland, lange Exportweltmeister und so, Deutschland, großer Handelsüberschuss innerhalb der EU, das ist für uns verdammt wichtig. Matthias, nämlich etwa 3,4 Milliarden Tonnen Waren werden per Lkw, Bahn und Schiff in Deutschland jährlich transportiert und Lkw-Transport über alle Grenzen hinweg, über die Straße hat da eine extrem wichtige Rolle.
Die Straße ist überragend wichtig und die jüngste Zahl, die ich gefunden habe, die ist aus dem Jahr 2023. Danach wurden ungefähr diese 3 Milliarden Tonnen durch inländische Lkw transportiert. Circa 334 Millionen Tonnen mit der Deutschen Bahn und etwa 170 Millionen Tonnen mit Binnenschiffen.
Also Lkw wirklich das Zehnfache auch von der Bahn, ja, Wahnsinn.
Genau. Und vieles wird im sogenannten kombinierten Verkehr transportiert, also mit mehreren Transportmitteln, wobei die sogenannte letzte Meile per Lkw erfolgt. Das ist das Rückgrat unserer Wirtschaft, auch wenn uns die langen Schlangen von Lkw auf der Autobahn natürlich nerven.
Wenn wir also an Schengen irgendwie rumrückeln oder rütteln wollen, dann trifft es den Lkw-Verkehr, klar. aber wahrscheinlich auch Reisende mit dem Pkw.
Also wenn tatsächlich an allen Grenzen Ein- und Ausreise kontrolliert wird, dann geht das natürlich in erster Linie gegen Schlepper, die illegal Menschen nach Deutschland bringen. Aber es können eben auch Pkw, also deiner und meiner, kontrolliert werden. Es wird kein Grenzübertritt mehr möglich sein, ohne Reisepass und Perso zumindest mal in der Hand zu haben. Aber wahrscheinlich ist das erstens unumgänglich, um eben diesen Schleuserbanden das Handwerk zu legen. Und zweitens ist es vielleicht auch nur eine Beruhigungspille. Etwa 14.000 Kilometer EU-Außengrenzen lassen sich nicht lückenlos überwachen.
Er ist Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Spedition und Logistik. Hallo, Herr Huster.
Hallo, Herr Dichmann.
1985 das Schengen-Abkommen, Herr Huster, nochmal 1995 dann die Grenzen, die wirklich gefallen sind. War das für die Spediteure Deutschlands wirklich ein Partytag, Zeit für Partystimmung? Wurden da die Sektkorken knallen gelassen?
Ja, Partystimmung und Sektknorken ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber in der Tat, vor dem Schengen-Abkommen war die Verzollung innerhalb Europas deutlich aufwendiger und grenzbezogener als heute. Es gab physische Warenkontrollen, das war die Regel. Das heißt, beim Überqueren einer Landesgrenze mussten Waren kontrolliert werden. Zollämter befanden sich direkt an den Grenzen. Zwischen den Ländern mussten Zolldokumente vorgelegt werden. Das waren die Zollanmeldung, Handelsrechnungen, Ursprungszeugnisse. Es galten nationale Zollsätze, unterschiedliche Mehrwertsteuersysteme. Insgesamt war die Abwicklung deutlich komplexer und viel aufwendiger. Ich habe es deshalb etwas relativiert mit den Sektkorken, weil unsere Unternehmen natürlich im Zollgeschäft selber auch aktiv waren. Das heißt,
da sind auch Einnahmen flöten gegangen an der Stelle dann.
Da sind auch Einnahmen flöten gegangen, kann man so sagen. Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch, es gab an den Grenzen zwischen den Niederlanden und Deutschland ganze Containerdörfer, in denen die Zollabwicklung dann vorgenommen wurde durch Logistikunternehmen. Aber unterm Strich muss man sagen, eine deutliche Erleichterung. Vieles wurde einfacher. Auch Logistik insgesamt ließ sich besser planen, wurde billiger. Und es konnten Logistikzentren an strategisch wichtigen, grenznahen Stellen errichtet werden. Und der freie Warenfluss hat eigentlich nur positive Ergebnisse gebracht.
Hat Schengen dann, das ist ja bei solchen Abkommen immer im Grunde die Frage, hat Schengen in diesen letzten 30 oder sogar 40 Jahren wirklich das eingehalten, was es versprochen hat?
Ja, kann man sagen. Man darf jetzt nicht verwechseln, der Schengen-Raum ist nicht identisch mit der Europäischen Zollunion. Da haben sich nicht alle Länder angeschlossen. Aber auch für die Schweiz, Norwegen und Island und Liechtenstein gehören dem Schengen-Raum an, sind jedoch nicht Teil der Zollunion. Da bleiben also teilweise Zollkontrollen noch bestehen. Aber man kann unterm Strich nur Positives vermelden.
Hier und da hat sich dann in den letzten Jahren aber das Rädchen ja zurückgedreht, Herr Huster. Dänemark fing auf jeden Fall damit an, intensiv wieder die Grenzen zu kontrollieren. Frankreich hat es auch schon getan und nicht zuletzt wir, Deutschland, wir tun es auch und auch nicht erst seit der Merz-Regierung. Empfinden Sie das als eine Rolle rückwärts?
Ja, es ist also natürlich keine positive Entwicklung. Es ist ja eine Güterabwägung. Sie haben es gerade gesagt, die Flüchtlingsströme haben politische Überlegungen ausgelöst, aber auch im Vorfeld bereits die Terroranschläge, ausgelöst erstmals am 11. September, dann aber auch in Paris am 13. November 2015. Im Anschluss dessen haben Regierungen natürlich darüber nachgedacht, ob offene Grenzen vielleicht dazu geführt hätten, dass ja die Welt etwas unsicherer geworden ist. In der Tat würden wir uns natürlich nicht positiv darüber äußern, wenn die Grenzen wieder dicht gemacht werden. Man muss das politisch sehr sorgsam beobachten. Momentan gibt es allerdings keine Fraktionen, die besorgniserregend wären.
Okay, aber Straßburg und Kehl, das finde ich ein ganz schönes Beispiel. Zwei deutsch-französische Schwesterstädte, ganz enge Beziehungen, nur durch den Rhein getrennt und an der Stelle eben auch durch eine Grenze, die deutsch-französische. Die haben gemeinsam einen Protestbrief an Merz geschrieben, wegen der Kontrollen eben gerade zwischen Frankreich und Deutschland. Da gab es große Staus auf der Europabrücke. Ist das nachvollziehbar?
Es ist nachvollziehbar, in jedem Fall. Wir müssen vielleicht aber auch unterscheiden zwischen Warenkontrollen und Personenkontrollen. Das, was nun die Regierung Merz und auch andere Regierungen, die Niederlande haben das ja auch positiv aufgegriffen. Auch da will man jetzt verstärkt darüber nachdenken. Sie haben Dänemark angesprochen, richten sich ja primär auf Personenkontrollen. Wir müssen aber die Erfahrungen der vergangenen Jahre oder vergangenen Monate auch insofern etwas relativieren, als dass der Güterverkehr maßgeblich nicht nachteilig betroffen ist. Natürlich gibt es da, wo es Infrastrukturengpässe an Grenzen gibt und wo eine Einsichtnahme in Pkw erfolgen, natürlich auch Rückstaus, die Logistik negativ treffen. Aber die Bundespolizei macht das zurzeit zumindest noch sehr umsichtig, sehr routiniert. Wir haben Erfahrungen mit der Europameisterschaft. Auch da fanden ja dann sporadisch Kontrollen statt. sodass der Güterverkehr momentan keine nachhaltigen Verzögerungen erfährt. Das kann man eigentlich so feststellen. Das größere Problem, was sich für uns in der Logistikbranche darstellt, wir haben in grenznahen Situationen wie Deutschland, Polen beispielsweise und Deutschland, Tschechien sehr viele Grenzpendler, das heißt Beschäftigte, die ihren Wohnsitz in Polen oder in Tschechien haben, die aber in Deutschland arbeiten. Mhm. Und die sind natürlich gebremst. Das sind vielfach Mitarbeitende, die nicht im Homeoffice sitzen können, sondern weil sie physisch in Warenlagern, in großen Umschlagsterminals arbeiten. Und da sehen wir eigentlich die größeren Probleme momentan. Okay.
Was Sie jetzt aber gerade beschrieben haben, Herr Huste, das ist ja, dass es beim Warenverkehr anständig läuft, wenn ich das so richtig rausgehört habe. Jetzt sind Sie Verbandsvertreter und Sie werden zu Recht Ihre Branche sicher nicht kleinreden wollen, aber man muss Ihnen da schlichtweg auch recht geben. Wir haben vorher die Zahlen gehört, wie viele unserer Waren über Lkw alleine transportiert werden. Nehmen wir jetzt mal an, es gäbe auch Einschränkungen im Warenverkehr und wir würden die Kontrollen an den Grenzen noch weiter hochfahren und das würde auch zu Ihrer Branche zur Schwierigkeit. Was würde das für uns als Gesamtwirtschaft bedeuten?
Also es hätte erhebliche negative Konsequenzen. Ich habe das ja gerade versucht zu beschreiben. Logistik ist ja nicht nur Transport. Logistik ist ja auch dezentral in ganz Europa aufgebaut. Es werden Warenlager, Produktionsstätten bewusst in grenznahen Situationen gebaut. Auch die Industrie hat natürlich ihre Industriestandorte dorthin verlagert, wo die Kostensituation am günstigsten ist. Und dadurch ist natürlich zusätzlicher Verkehr auch entstanden, der über Grenzen rollt. Und bislang war es einfach so, wir haben einen Lkw beladen in Bratislava und der ist dann bis Barcelona in einem durchgefahren, ohne eine Grenzkontrolle erleben zu müssen oder eben ohne an Grenzen einfach gestoppt zu werden, weil dort Kontrollen stattfinden. Die gesamte Logistik müsste eigentlich umgedacht werden, bis hin zu der Tatsache, dass dann die Industrie und der Handel darüber nachdenken würden wahrscheinlich und unsere Unternehmen, die Industrie und Handel in den Produktions- und Logistikstätten dann folgen, auch wieder ihre Standorte zu verlagern oder zumindest zu überdenken. Und das würde einen erheblichen Aufwand bedeuten. Ist übrigens auch ein erheblicher Aufwand für Behörden. Die jetzigen Grenzkontrollen, muss man sagen, haben ja mit Zoll nichts zu tun. Denn sie sind ja nur sozusagen eine Augenscheinnahme von Pkw, im Zweifel auch von Lkw. Mhm. Der Zollaufwand würde sich nicht erhöhen, aber die Warenflüsse werden extrem gebremst. Es gibt ja auch diesen Begriff der Just-in-Time-Produktion. Das heißt, dass Transport quasi minutengenau in die Industrie angeliefert wird. Und wenn wir jetzt hier weitere Verzögerungen wieder erfahren würden, hätte das erhebliche negative Auswirkungen. Wir haben gefordert und bislang ist man dem auch nachgekommen, dass sogenannte Green Lanes errichtet werden. Wir haben da sehr positive Erfahrungen im weiteren Verlauf der Corona-Pandemie gehabt. Dort waren die Grenzen ja auch geschlossen. Mhm. Da gab es ja verheerende Staus. Das größte Negativbeispiel ist, dass es tatsächlich von der Berliner Stadtgrenze bis zur polnischen Grenze einen Stau gegeben hatte, damals Wahnsinn. In der Corona-Zeit. Darauf hat die Europäische Kommission aber reagiert und sie hat die Mitgliedstaaten aufgefordert, diese sogenannten Green Lanes einzurichten. Das heißt, der Güterverkehr hat dann Vorrang, wird dann auch durchgewunken, kann auf separierten Fahrstreifen dann eben die Grenze passieren. Aber das ist natürlich auch nur dann möglich, wenn die Infrastruktur da existiert. Wenn es eine zweispurige Autobahn nur gibt, die sehr eng ist oder vielleicht auch eine vorgelagerte Baustelle, dann noch zusätzliche Kontrollen, dann kann sich so ein Stau ins Unermessliche potenzieren.
Also Freiheiten wieder einzugrenzen muss behutsam abgewogen werden. Und das haben wir gerade besprochen mit Frank Huster, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Spedition und Logistik. Danke fürs Gespräch, Herr Huster.
Sehr gerne, Herr Dichmann.
Also wenn man das wirklich mal zu Ende denkt, ja, ständige und flächendeckende Grenzkontrollen wieder in Europa, dann beenden wir eigentlich nicht nur das, was wir uns mal mit dem Schengen-Abkommen vorgenommen haben, 1985, sondern das käme uns auch mächtig teuer zu stehen. Aber wir haben es jetzt schon dreimal gesagt, es ist gewissermaßen eine Abwägungssache. Matthias, diese Vorteile muss man aufgeben oder zumindest einschränken, wenn man im Gegenzug Migration anders steuern oder auch begrenzen will.
Ja, das ist wahrscheinlich so. Wir müssen einerseits gegen diese kriminellen Banden vorgehen, das ist klar. Sie bringen Menschen unter wirklich schlimmen Umständen in unser Land. Und wir wissen nicht einmal, wer das ist und woher er oder sie eigentlich kommt. Andererseits glaube ich nicht, dass wir damit die illegale Einreise tatsächlich beenden werden. Denn es gibt viele, viele Kilometer grüne Grenze in Europa. Die sind schwer zu überwachen. Und insofern können wir die Zahl der illegalen Grenzübertritte vielleicht senken. Aber lückenlos werden unsere Kontrollen wohl niemals sein.
Danke dir, Matthias. Das Schengen-Abkommen hat 40-Jährigen und wir haben uns heute über Europas Freizügigkeit Gedanken gemacht. Und davon, ne, werden wir uns nächste Woche ganz, 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 ganz weit entfernen. Zeitlich wie geografisch, denn es geht nach Japan und es geht ins 12. Jahrhundert. Da bricht der sogenannte Genpei-Krieg aus. Und wie ihr nächste Woche lernen werdet, war das eigentlich der Beginn der Herrschaft der Samurai.
Jo!
Schärft schon mal die Katanas und guckt nochmal die letzte Staffel Shogun oder Blue Eyed Samurai, kann ich auch sehr gut empfehlen. Japan-Fortbildung steht nächste Woche auf dem Zettel. Ich bin Markus Dichmann. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.